Wow, gewaltig, merci vielmal, Band. Hätte kein besserer Song kommen können jetzt vor der Predigt. Weil das, was wir jetzt gesungen haben, ist ganz wichtig, wenn wir das heutige Thema anschauen, weil das Thema heißt, Gott macht keine Fehler. Und zuerst hätte ich das eigentlich als Arbeitstitel gedacht und dann dachte ich mir, nein, das ist genau die Botschaft, um die es heute geht, weil Gott macht keine Fehler. Und ich gebe es zu, genau, Amen. Es gibt eben Leute, die finden das super cool und rufen eben Amen, Halleluja. Und für manche ist das einfach eine religiöse Floskel und sie fangen an mit den Augen rollen, wenn sie das hören und denken sich, oh, was willst du denn? Und ich gebe es zu, das ist wirklich ein Satz, der zum falschen Zeitpunkt ganz Falsches hervorrufen kann. Wenn mir zum Beispiel meine Kollegin erzählen würde auf dem Arbeitsplatz, du, mein Vater hat jetzt gerade eine Krebsdiagnose bekommen, ich weiß gar nicht, wie damit umgehen, ganze Familie ist in Aufruhr und ich sage dann zu ihr, ah ja, es tut mir schon leid, aber Gott macht keine Fehler, dann kommt es bei ihr einfach nicht gut an, weil sie dann sagt, hey, du hast keine Ahnung, was wir durchmachen, wie es mir geht und ich kann verzichten auf deine religiöse Floskel. Aber es kann auch sein, dass wir den Satz benutzen können und er hat eine ganz andere Bedeutung. Und ich glaube, den Lebensstil oder wenn das wirklich Teil von unserem Denken, von unserem Sein ist, wenn ich es als Wahrheit nehme, die mich durchs Leben führt, dann kann das auch ganz andere Reaktionen haben. Es kann sein, dass jemand auf mich zukommt und sagt, Mensch, jetzt bist du immer noch Single, stresst dich das überhaupt nicht? Und dann kann ich schon sagen, nein, weißt du, Gott hat alles im Griff, wer macht keine Fehler? Dann schaut mich die Person vielleicht ungläubig an, wenn ich ihr aber sage, ja, weißt du, stresst mich total. Es gibt fast nichts, was ich mir mehr wünsche als einen Partner. Und ich bin mit Gott schon durch alle Höhen und Tiefen durch. Wenn man all die Nasthügel zusammensammeln würde, wo ich schon verheult habe, dann wird mir wahrscheinlich die Firma Tempo wird mich sponsern. Aber ich bin schon eine ganze Weile mit dem Gott unterwegs und er hat mich schon aus jedem Tief rausgeholt. Ich habe vor ihm schon so viel Trost empfangen. Er hat mich schon überall durchtragen und ich weiß, im Nachhinein hat es immer Sinn gemacht und deswegen bin ich mir total sicher, dass er auch genau in dem Punkt keine Fehler macht. Und ich weiß, es ist einfach das, was ich mit meinem Gott erlebt habe und das kann mir niemand nehmen und dann ist die Floskel einfach weg. Und ihr seht schon, es ist ein Thema, wo sehr, sehr weitreichend ist. Deswegen möchte ich es auch bloß auf einen kleinen Punkt eigentlich reduzieren, nämlich darauf, dass Gott sich was überlegt hat, wo er uns geschaffen hat, jeden Einzelnen von uns, dass er keinen Fehler gemacht hat, wo er dich geschaffen hat und dass er auch keinen Fehler macht, wenn er zu dir kommt und dir einen Auftrag gibt, wenn er dich beruft, irgendwas für ihn zu tun, weil er hat das schon von Anfang an geplant. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der steht im Epheser und ich finde, der drückt eigentlich genauso dieses aus, was wir eben im Hinterkopf haben müssen bei allem, was wir mit Gott erleben und zu allem, was Gott uns auffordert. Und zwar heißt, denn wir sind sein Werk, er hat uns geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Ist ein bisschen eine alte Sprache, aber was es eigentlich heißt, dass du das Werk von Gott bist und dass Gott schon so vieles vorbereitet hat in deinem Leben. Und wenn du Ja dazu sagst und dich darauf einlässt, dann ist es eben, du musst eben bloß nur das machen, was Gott dir sagt. Er hat es vorbereitet, er hat das Klingen vorbereitet, er hat den Sieg vorbereitet und wir sind wirklich dazu da, dass wir in den Werke laufen, die Gott vorbereitet hat. Es ist ja manchmal nicht so ganz einfach, jetzt immer gerade richtig zu reagieren, wenn Gott zu uns spricht. Und ich habe mich die letzten Wochen mit zwei Menschen aus der Bibel auseinandergesetzt, die eben mit Gott was erlebt haben. Er hat sie berufen und die haben ganz unterschiedlich reagiert. Und mich hat das so, war inspiriert von dem Seminar, wo ich war, wo jemand gesagt hat, vergleiche doch mal die Berufungen. Und ich habe verglichen den Jesaja und den Mose. Beides eigentlich sehr bekannte Persönlichkeiten, wobei man sagen muss, über Jesaja ist gar nicht so viel bekannt und trotzdem ist es eigentlich das dickste Buch mit in der Bibel. Der Jesaja hatte wahrscheinlich königliche Herkunft, hat etwa im zweiten Halbjahr des 8. Jahrhunderts gelebt und er war einer der größten Propheten. Und der Start, den er hatte in seine Berufung, also bevor er angefangen hat, zu den Menschen zu reden, der war folgendermaßen. Er hatte eine Vision oder eine Begegnung mit Gott. Er hat den Thron Gottes gesehen Und seine erste Reaktion war, er war richtig erschrocken, weil er auf einmal die Herrlichkeit, die Größe, die Macht von Gott gespürt hat. Und er ist einfach auf die Knie und hat gesagt, wow, wer bin ich? Ich bin so sündhaft, ich kann überhaupt nicht bestehen vor Gott. Er hat wirklich gedacht, jetzt müsste er gerade sofort sterben. Und das ist so eine gewaltige Erfahrung, wo zwar sehr schmerzhaft ist, aber wo ich eigentlich jedem wünsche, dass er sie mal hat. Weil was diese Erfahrung hervorgerufen hat, war eben wirklich diese tiefe Ehrfurcht, das Verstehen, wer wir eigentlich sind vor Gott, dass wir ihm überhaupt nichts zu geben haben. Und dann kommt Gott in diese ganze Geschichte inne und er sendet einen Engel oder einen Seraphim, der kommt mit einer glühenden Kohle, die Lippen vom Jesaja berührt, weil eben auch seine Erkenntnis war, hey, meine Lippen sind so unrein, das ganze Volk, in dem ich bin, in dem ich lebe, hat auch unreine Lippen, also wir sind einfach ein durch und durch verdorbenes Volk. Und er kommt, er wird von dieser glühenden Kohle berührt und Gott reinigt ihn von all der Schuld. Und diese ganze Last, all das, womit er den Tod verdient hat, wird auf einmal vom Jesaja genommen. Und das hat im Jesaja natürlich extrem, extrem, extrem viel hervorgerufen, von der absoluten Todesangst in einen totalen Befreiungsschlag, wo er weiß, wow, Gott lässt mich am Leben, er hat sogar einen Auftrag für mich. Und dann sagt Gott, ja, wenn ich nur wüsste, wen ich senden könnte, dass er für mich zu den Menschen redet. Und Jesajas ganz tolle Reaktion, ich weiß nicht, wer kennt sie? Sagt, ja genau, hier bin ich, sende mich. Also noch bevor er überhaupt wusste, um was es ging, sagte er, yes, hier, ich. Genau, danke, dass du mich befreit hast, ich, was immer du auch sagst, ich mache es. Und man muss zugeben, das, was Gott ihm dann gesagt hat, was sein Auftrag ist, war wirklich nicht das, was man sich vielleicht wünscht. Er hat gesagt, ich sende dich, dass du mein Volk zur Buße rufst, aber auch, dass du ihm schon verkündest, dass Zerstörung kommen wird, dass das Reich zusammenfallen wird, dass die Eroberer kommen aus Assyrien und das Ganze einnehmen würden, dass alles in Schutt und Asche gelegt wird. Also er hat sehr, sehr, sehr viel Schlechtes auch prophezeien müssen. Und am Schluss sagt aber Gott, aber ich werde einen kleinen Rest überlassen. Und er sagt eigentlich, Jesaja in diesem ersten, in dem Kapitel 6, wo er ihn beruft, sagt er eben mehr oder weniger schon die ganze Botschaft, die der Jesaja dann über 40 bis 55 Jahre hin erzählen wird den Menschen. Und die einzige Reaktion vom Jesaja ist also nicht so, oh, ja gut, vielleicht ist doch nicht mein Job, sondern das Einzige, was er sagt, er fragt, okay, und wie lange wird das Ganze gehen? Und dann sagt Gott ihm, ja, bis alles in Schutt und Asche liegen wird. Also es sind wirklich eigentlich nicht das Gespräch, was man sich wünscht. Und trotzdem, muss ich sagen, ist einfach der Jesaja, wo er kennt, er ist befreit von Gott und er sagt einfach, yes, hier bin ich. Sende mich. Was immer du sagst, ich werde es tun. Also eine ganz gewaltige Reaktion, die wir da vom Jesaja haben. Ganz anders reagiert da der Mose. Mose ist auch wahrscheinlich fast jedem bekannt. Der Kleine, den seine Mutter ausgesetzt hat auf dem Nil, weil eigentlich alle hebräischen Kinder getötet werden sollten. Und er schwimmt natürlich, ist auch schon wieder so ein klassisches Beispiel, dass Gott keine Fehler macht. Er schwimmt natürlich genau der Tochter vom Pharao vor die Füße. Und die sieht dieses Baby und sagt sich, oh nein, das arme Kind. Ich weiß schon, dass es ein Hebräerkind ist, aber ich kann doch das Kind jetzt nicht einfach da liegen lassen. Ihr Herz erbarmt sich. Sie nimmt das Kind auf. Ganz cool, auch die Schwester von Mose, die steht genau neben dort und kommt dann gerade zu der Tochter und sagt so, ja komm, ich suche dir eine hebräische Frau, die das Kind noch stillt. Und er darf also wieder zurück zu seiner Mutter eigentlich, bis er eigentlich ein Alter hat, wo er eben entwöhnt ist, wo er schon eben ein kleiner Knirps ist. Und dann wächst er aber im Hause des Pharaos auf. Und weiß aber immer, wer er ist. Also er weiß eigentlich, dass er ein hebräischer Junge ist. Er weiß eben auch, dass ihn die Tochter als ihren Sohn anerkannt hat. Aber er steht eigentlich so ein bisschen zwischen diesen zwei Völkern und er sieht auch, wie sein Stiefgroßvater sozusagen sein Volk in Ägypten extrem klein hält, missbraucht, eben immer wieder versklavt, einfach nicht will, dass die irgendwie Großes tun und irgendwo eine Macht bekommen. Also es geht ihnen wirklich sehr, sehr schlecht. Und man merkt eigentlich schon von Anfang, das regt den Mose auch so ein bisschen auf, weil was er tut, als er mal wieder einen Ägypter sieht, der so einen Hebräer eben ganz klein hält, niedermacht, er kriegt so eine Wut, dass er den Ägypter einfach erschlägt. Also er ist der, wo gerade schon mit in jungen Jahren eigentlich anfängt zu morden. Und wieder erwarten ist es eben nicht so, dass dann die Hebräer, die das sehen, sagen, wow, super Mose, sondern als er sich das nächste Mal versucht einzumischen in den Streit, sagen sie, ja, wollt ihr uns jetzt auch umbringen. Also er merkt, er kommt überhaupt nicht an, er merkt auch, er ist erkannt und er flieht, weil er sagt, wenn das mein Stiefgroßvater mitkriegt, dann weiß ich nicht, wie es mir geht. Also eigentlich das schöne Anfang von dem ganzen Leben, wo er denkt, Mensch, er wächst im Königshaus auf, aber dann muss er einfach fliehen und ist in der Wüste. Er heiratet dort, er kriegt Söhne, aber sehr viel mehr erfahren wir eigentlich in der Zeit nicht, was dann dort passiert ist. Und es setzt etwa, weiß nicht, vielleicht 40 Jahre später oder so wieder ein, wo der Mose schon fast 80 Jahre ist. Also eigentlich ein alter Mann, wo man denken würde, er hat sein Leben gelebt, oder? Er hat Frau und Kinder und wahrscheinlich schon hunderte von Enkelkindern. Irgendwo, er hat sich so gesettelt, er ist zufrieden und er ist mal wieder in der Wüste unterwegs und sieht einen brennenden Dornbusch. Geschichte, wo wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen werden. Und er kommt am Anfang überhaupt nicht raus, er kommt ein bisschen näher und Gott fängt an, zu ihm zu reden und sagt, hey, ich bin's im Fall, oder der Gott von deinem Volk, von Abraham, von Isaac, von Jakob. Und er versteht immer noch nicht ganz und Gott muss ihm sagen, hey, du stehst im Fall auf heiligem Boden, zieh deine Schuhe aus. Und wo ich das neulich gelesen habe, dachte ich mir, hey, das kann doch gar nicht sein. Und Jesaja sieht Gott und fällt sofort auf die Knie und der Mose steht da und merkt nicht mal, dass er auf heiligem Boden steht, dass Gott da ist. Was läuft hier falsch? Es ist wirklich, und Gott offenbart sich nochmal und dann wird Mose schon langsam ein bisschen mulmig, aber er ist also kein Vergleich zu dem, wie der Jesaja reagiert. Und dann sagt ihm Gott eigentlich was ganz Gewaltiges. Er sagt, Mose, ich habe dich dazu berufen, dass du dein Volk in die Freiheit führst. Also das, was er sich wahrscheinlich als Junge immer, immer, immer gewünscht hätte, das sagt Gott, gibt Gott ihm jetzt und sagt, hey, jetzt ist die Zeit, ich möchte, dass du das Volk in die Freiheit führst. Und der Mose sagt, yes, Herr, hier bin ich, sende mich. Nein, sagt er, leider nicht. Leider nicht, sondern der Mose fängt wirklich ganz, ganz stark an zu diskutieren. Und er sagt, ja, also wer bist jetzt nochmal genau? Was muss ich jetzt den Israeliten sagen, wer du bist? Ich muss euch das kurz vorlesen, weil es ist wirklich, diese Reaktionen sind so speziell, die der Mose da hat. Wir finden das im zweiten Buch. Ups, Mose. Danke, Marcel. Genau, also erstens nochmal die Erkenntnis, wer Gott überhaupt ist. Dann sagt er, aber Herr, sie werden mir nicht glauben, die werden nicht auf mich hören. Was muss ich ihnen denn sagen? Gott gibt ihm noch verschiedene Wunder, die er tun kann mit seinem Stab eigentlich, wo die Leute wirklich überzeugen wird. Also er sagt, ich rüste dich aus mit Zeichen und Wunder, natürlich werden sie dir glauben. Und dann sagt der Mose, ja, aber Herr, ich kann überhaupt nicht reden, bin überhaupt kein Redner, das weißt du doch. Und man merkt so richtig, Gott wird langsam nervös und sagt, hey, wer, das ist ihm auch noch ganz gut, er sagt, da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Es ist wie wenn der Mose nochmal vor Augen hält, hey, ich mache im Fall keine Fehler, ich habe dir deinen Mund gegeben. Also sag mir nicht, du könntest nicht reden. Und man denkt ja spätestens dann, müsste eigentlich der Mose sagen, okay. Aber nein, was sagt er? Er sagt, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Und das ist wirklich, man denkt sich, Mann, Mose, ah, oh, genau. Aber letztendlich, die gute Nachricht, letztendlich geht er doch und führt sein Volk in die Freiheit. Aber es ist schon wirklich das, wo man sich eigentlich denkt, oh, so dürfte ich doch eigentlich nicht reagieren, oder? Wenn ich doch das Wissen habe, dass Gott keine Fehler macht, wenn ich doch den Gott nur ein bisschen kenne, wenn ich doch sogar eine persönliche Erscheinung habe von dem Gott, dann müsste ich doch eigentlich sein wie der Jesaja und sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Und der Mose macht das nicht und die gute Botschaft in dem Ganzen ist, Gott macht keine Fehler. Er kennt dich, er kennt deine Persönlichkeit, er kennt deine Geschichte, er hat sie schon von langem geplant. Und auch wenn du eine Persönlichkeit hast, die alles erst nochmal fünfmal hinterfragt und so viele negative Erfahrungen gemacht hat und sich denkt, da hat es auch nicht geklappt und als ich als Junge versucht habe, mein Volk zu befreien, ging es auch nicht. Das ist Gott total egal, er hat das alles mit einberechnet. Gott macht keine Fehler und wenn er dir einen Auftrag gibt, ist wirklich das, dass er drum ringt, dass du einfach sagst, ja Herr, ich mache es. Auch wenn du dann noch fünf Fragen stellst, die einen fragen bloß, wie lange und die anderen haben ihm 100 andere Fragen. Stell deine 100 Fragen, aber mach's. Geh und handle und tu genau das, was Gott dir aufgetragen hat. Der Mensch hat einen freien Willen und den hat Gott dir auch gegeben und den hat er auch mit einberechnet. Und er weiß, dass du zum Teil Fragen hast. Er weiß, dass du nicht immer der fertig gebackene Jesaja bist, der sagt, ja, hier bin ich. Aber lass dir das nicht entgehen, wenn Gott dir was aufträgt, sondern geh und handle. Kannst du vielleicht gerade noch die nächste Folie, wo das normal auch dort steht? Wenn du die Bibel liest, wirst du eben auch merken, es ist so gewaltig. Gott beruft immer wieder Leute, wo du dir denkst, würde ich nie machen. Er beruft einen Teenager, dass sein Sohn auf die Welt kommt. Er beruft Fischer, er beruft Steuereintreiber, er beruft Ärzte, er beruft Schriftgelehrte. Und es kommt wirklich nicht drauf an, sondern er kennt ihre Geschichte, er weiß, was sie können, er weiß, was sie nicht können. Und er macht genau das Richtige draus. Er hat Werke, die er vorbereitet hat. Und es ist an uns, dass wir drin wandeln. Und warum ich überhaupt auf das Thema komme, ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, so in letzter Zeit, wir haben uns vor Weihnachten mit dem ungeteilten Herz beschäftigt. Und viele von euch haben so gewaltige Schritte gemacht. Ich habe so viele Zeugnisse gehört von den Menschen, wo sie gesagt haben, Mensch, ich habe endlich verstanden, wer ich bin vor Gott. Und jetzt habe ich einen Schritt gemacht und mein Leben ist ganz anders. Dann haben wir angefangen, steh zu deinem Glauben. Und wir sind aufgestanden, haben unsere Zeugnisse erzählt. Und ich meine, es sind so viele Zeugnisse, sind mir immer noch drin und haben mich so, so tief berührt, wo mir auch wieder gezeigt haben, Gott macht keine Fehler. Und ich habe gemerkt, einige sind jetzt auf dem Punkt, wo sie sagen, ja, jetzt komme ich irgendwo wie nicht mehr richtig weiter, jetzt komme ich an eine Grenze, jetzt, ich weiß nicht, ob Gott nicht doch einen Fehler gemacht hat. Nee, er hat keinen Fehler gemacht. Ich war an Weihnachten, habe ich von meiner Schwester ein extrem cooles Geschenk bekommen. Und zwar hat sie mir und meinem Bruder und seiner ganzen Familie, also der Frau und den zwei Teenager-Girl, einen Tag mit einem privaten Skilehrer geschenkt. Und das war ganz gewaltig. Meine Eltern wohnen ganz in der Nähe von dem Skigebiet. Also wir konnten da locker nach dem Frühstück einfach schnell hinfahren. Und haben uns eigentlich recht gefreut. Und es war wirklich ein gewaltiger Tag. Und für mich hatte er so viele Schlüsselerlebnisse, weil wir sind eigentlich alle, sag ich mal, in meiner Familie können alle Skifahren, also beziehungsweise wir kommen überall runter. Aber wenn du den Stil betrachtest, denkst du dir so, naja, okay, sie kommen runter. Und ich mag mich noch genau erinnern, als wir an der schwarzen Piste standen, so an dem letzten Steilhang, der mir sonst immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gibt. Und der Skilehrer hat uns den Auftrag gegeben, dass wir einfach möglichst viel Schwünge darunter machen. Und wir waren so konzentriert, da möglichst viel Schwünge runterzumachen. Außer der sich rausgeredet hat und hat gesagt, die Weltelite, wenn der runterfährt, die machen ganze 5 Schwünge. Aber die anderen haben das wirklich total probiert und wir waren so konzentriert, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie ich den Hang runter bin, sondern da wirklich locker flockig noch. Und auf einmal war ich unten und ich dachte mir so, wow, so cool, was ich alles kann. Und das nächste geniale Erlebnis war, wir standen eben auch wieder so vor einem Hang, der recht vereist war. Und das hatten wir eben also auch im Rest vom Tag eigentlich noch nicht. Und die Jüngste dann von meinem Bruder hat total angefangen zu maulen und gesagt, ist ja alles eisig, da möchte ich nicht runter. Und der Skilehrer schaut sie nur an und sagt, ja und? Und dann hat sie mal geschluckt und ist einfach losgefahren und es hat natürlich super funktioniert. Das Witzige war, als sie dann später mit ihrem Onkel gefahren ist und der gesagt hat, oh nee, da fahren wir nicht runter, da ist eisig, hat sie gesagt, ja und? Und das ist so, ich finde, es zeigt so, was Gott irgendwo, Gott sieht manchmal doch schon so viel weiter. Und wenn wir anfangen zu diskutieren, dann denkt er sich vielleicht manchmal, ja und? Bin ich nicht Gott? Bin ich nicht der Gott, der keine Fehler macht und weiß, was ich dir zutrauen kann und was du machen kannst? Es ist so, so gewaltig, wenn wir uns auf das einlassen, was Gott uns sagt und diese kleinen Sachen, die eben zum Teil auch machen, dann wachsen wir über uns hinaus und sind am Schluss im Staunen und denken uns, wow, das ist so cool. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß am Skifahren wie an dem Tag, weil ich einfach gemerkt habe, wow, da hat irgendjemand traut mir mehr zu, als ich eigentlich dachte, ich kann. Und schon ist es irgendwie eine ganz, ganz, ganz neue Erfahrung. Wir singen so oft, und ich liebe den Song ja auch, wir trauen dir Großes zu. Und wir sagen, ja Gott, genau, ich traue dir Großes zu, ich traue dir Großes zu. Und manchmal vergessen wir dabei, dass Gott eben sagt, ja genau, und ich traue dir auch Großes zu. Und dass Jesus gesagt hat, und du wirst größere Dinge tun, als ich jemals getan hat. Gott hat so gewaltige Pläne, und wenn wir darauf einsteigen, dann kommen wir immer wieder in Staunen und können sagen, wow, wow, das hätte ich jetzt niemals gedacht, aber mein Gott macht keine Fehler. Und unsere Argumente sind ja jetzt, genau, zu den wenigsten hat Gott vielleicht gesagt, führe jetzt mein Volk in die Freiheit. Meistens fängt das ja ganz klein an. Gott gibt dir so kleine Details, die du sagen würdest. Vielleicht sagt er einfach, übernimm doch mal mehr Verantwortung in deinem Power-Team. Oder sagt, bist du dir wirklich sicher, dass du genug Verantwortung über deine Familie oder deine Ehe hast? Oder vielleicht sagt er, hey, siehst du nicht, dass deine Nachbarin einfach Hilfe bräuchte? Und wir haben dann lauter so, ja, weißt du, so ein Stress am Schaffen und meine Agenda ist eh schon voll. Vielleicht sagt er zu dir, hey, Anjuta bräuchte neue Mitarbeiter. Bist du nicht die Person? Und du sagst, ja, habe schon meinen Terminkalender. Aber vielleicht wäre das die Chance, dass du es super erfüllt den Samstagnachmittag erlebst, wo du sagst, ich bin so glücklich, ob ich sonst viel zu tun habe. Und es sind so kleine Sachen, wo eben jeder hat da so seinen Punkt, wo Gott ihn irgendwo packt. Bei mir war das zum Beispiel, dass Gott gesagt hat, lern doch mal wirklich, wirklich, wirklich das zu sagen, was du auf deinem Herzen hast und versuch nicht immer Leute zu schützen oder alles zurückhalten oder ja, es jedem recht zu machen, sondern sag's einfach, das fordert mich so aus. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir danach, wow, ist ja ganz anders, Gott hat es mir zugetraut und natürlich mache ich das. Also ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Punkte und ich möchte euch heute einfach aufrufen und sagen, weißt du, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, dass du ja sagst. Wir leben wirklich in einer sehr speziellen Zeit und ich glaube, ihr merkt das alle. Es hat so viel Veränderung gegeben in unserer Gemeinde. Wir merken irgendwie, der Heilige Geist ist so stark da. Er schafft an unseren Herzen. Es ist irgendwo anders, wenn wir Gott anbeten, als vor einem Jahr. Und ich glaube, umso mehr jetzt, weißt du, halt nicht zurück, bleib nicht stehen, sondern sag einfach, ja Gott. Und mach den nächsten kleinen Schritt und du wirst staunen, was Gott alles draus macht. Jetzt bist du vielleicht hier drin und sagst, Anna, ich habe noch ein paar kleine Tipps, die dir vielleicht dabei helfen können. Erstens, denk dran, was Gott schon alles gemacht hat in deinem Leben. Überleg mal zurück, eben, dass er dich geschaffen hat, dass er dir vergeben hat, dass er dich frei gemacht hat, dass er einen Weg zu Gott frei gemacht hat. Lass los, was dich eben so dran hindert, seien das Enttäuschungen, seien das Verletzungen, die du hast. Hör nochmal in die ganze Serie das ungeteilte Herz rein, weil da ist der Hans Jörg sehr stark darauf eingegangen, was mache ich, wenn mich eben eine Verletzung immer aufhält und mich nie ins Plus bringt. Gewaltig, lade ich dich wirklich ein, hörst dir nochmal an. Schau über deinen Tellerrand raus. Mir kommt immer so der Abraham, wo in seinem Zelt saß und gesagt hat, oh, jetzt hat Gott mir so viel verheißen und jetzt habe ich nun nicht mal einen Sohn. Und Gott sagt wirklich, hey, geh mal aus dem Zelt raus. Weißt, geh mal aus dem Zelt raus, schau dir mal den Sternenhimmel an. So zahlreich werde ich deine Nachkommen machen. Das ist wirklich, manchmal müssen wir einfach über den Teller hinausschauen und sehen, dass vielleicht noch anderes ist, dass es vielleicht sogar Menschen gibt, an denen Gott mir einen Auftrag gibt. Und schon wird der ganze Blick größer. Stell clevere Fragen, also frag nicht so viel, warum, warum. Ich lebe in einem Umfeld an der ETH, wo man natürlich immer warum fragt und warum und warum. Und das ist auch richtig, weil das ist der Job von dem Forscher, dass er fragt, warum. Aber manchmal muss ich wirklich schmunzeln, weil dann kommen die Leute zu mir ins Labor und ich analysiere zum Beispiel ihre Zellen, die sie jetzt haben. Und dann haben sie versucht, in diese Zelle so ein grün leuchtendes Protein reinzutun. Und dann schauen sie das im Gerät nach und sagen, ja, aber die sind nicht grün. Sag ich so, ja. Ja, aber warum? Warum? Sag ich, das kann ich dir nicht sagen. Das Gerät sagt dir einfach, sie sind nicht grün. Ja, aber warum? Und manchmal denke ich mir dann einfach, ja, Gott hat es so gemacht. Er macht keine Fehler. irgendwann werde ich sagen, ich habe es noch nie gesagt, aber ich denke, manchmal muss ich wirklich schmunzeln, weil man denkt, Mensch, ja, schau doch, wie gewaltig das ist. Und eben, die Zelle ist eben so komplex, die ist so gut durchdacht, die ist so, und wir werden es nie ins Detail begreifen, aber es wird uns immer wieder zum Staunen bringen über das, wie Gott das Leben geschaffen hat. Darum stell ruhig Fragen, aber beim Warum hört es manchmal irgendwann auf, weil du drehst dich dann im Kreis und denkst dir, jetzt geht's nicht weiter. Und dann eben, sag ja und handle wirklich danach. Sei nicht der Sohn, wo sagt, ja, ich mach's und dann mache ich's nicht, sondern sag wirklich ja und handle. Und in all dem, denk einfach dran, Gott macht keine Fehler. Und jetzt sitzt du vielleicht hier drin und denkst dir immer so, ja, alles ganz spannend, ich kenne den Gott eigentlich überhaupt nicht und ich weiß auch nicht genau, auf was du hier hinaus willst. Und eigentlich hätte ich vielleicht auch gern diese Beziehung zu Gott, dass ich mit ihm reden kann, dass ich ihm ganz nahe sein kann. Und dann muss ich leider sagen, ich kann dir auch nicht helfen, weil eine Beziehung zu Gott kann nur jemand haben, wo total sündfrei ist, wo eben nichts mehr hat, was zwischen ihm und Gott steht. Aber die gute Nachricht in dem ist, dass Gott eben auch hier keine Fehler macht und dass er eben möchte, dass du die Beziehung eingehst. Und deswegen ist er selber Mensch geworden, deswegen ist er auf die Erde gekommen. Deswegen hat er gesagt, hey, ich lebe sündfrei und ich sterbe für dich, dass der Weg frei ist. Ich nehme all die Last, die auch der Jesaja empfunden hat, sobald er vor Gott steht, weil wenn wir vor Gott stehen, werden wir sie eben wirklich merken, dass wir ihm nichts zu bringen haben. Und Jesus sagt, ich nehme die Last und ich mache den Weg frei. Und von daher, wenn du sagst, hey, ich würde das gerne annehmen, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden, sonst erkläre ich es dir nachher auch gern mal, aber ich lade dich ein, dass du jetzt mit mir betest und dass du sagst, hey, ich würde die Beziehung zu dem Gott auch eingehen. Und ich bete einfach ein Gebet und wenn du das willst, bete doch mit und sag Gott dein Ja. Mach so diesen ersten Schritt auf Gott zu. Sag nicht nur Ja, sondern handle danach. Vater im Himmel, ich danke dir so von ganzem Herzen, dass du ein gewaltiger Gott bist. Und ich möchte dich so gern kennenlernen. Ich möchte so gern auch in diese Beziehung zu dir eintreten. Ich möchte erfahren, was du für Pläne hast für mein Leben. Ich möchte auch zu einem Mensch werden, der Ja sagt zu deinen Plänen. Und ich habe verstanden, dass ich einfach so, wie ich bin und mit all meinen Sünden und mit dem, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, nicht zu dir kommen kann. Aber ich habe auch verstanden, dass Jesus für mich bezahlt hat und dass der Weg frei ist. Ich danke dir dafür und ich sage, ich möchte diese Beziehung zu dir. Ich nehme das Opfer an und ich bitte dich, Jesus Christus, sei du der Herr von meinem Leben. Wenn du mir was aufträgst, dann will ich sagen ja und ich will so handeln. Amen. Und wenn du das Gebet jetzt mitgesprochen hast, dann lade ich dich doch ein, dass du nachher kommst in unser Gebetseckchen, unsere Praise Station. Ich habe noch eine Bibel für dich und ich würde sehr gern mit dir beten, weil es gibt noch ein ganz gewaltiges Geschenk, das Gott jedem machen will, der seinen Namen angerufen hat, der gesagt hat, ich möchte mit dir und ich spreche von dem Partner, den jeder an seiner Seite haben will, dem Heiligen Geist und ich würde sehr gern mit dir beten, dass du genau das heute Morgen auch noch empfängst, dass du wirklich noch eine gewaltige Erfahrung heute hast mit Gott, darum lass es dir nicht ergehen und komm nachher noch in die Praise Station. Allen anderen hoffe ich, dass ihr zumindest den letzten Satz jetzt auch mitgebetet habt, dass ihr gesagt habt, ja Herr, genau, ich mache und ich handle. Weil sei dir ganz, ganz sicher, wo immer du im Moment auch drin stehst und wo immer du immer wieder am Fallen bist und in alte Sachen zurückfährst, Gott hat es schon einberechnet und er macht keine Fehler. Und ja, ich lade dich wirklich ein, dass du jetzt auch im Worship Gott nochmal eine Antwort gibst und sagst, ja, ja Herr, hier bin ich, sende mich.